Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, wenn Sie eingeschaltet haben. Diese Informationen am Abend, sie stehen ganz im Zeichen des Virus und seiner Auswirkungen in Deutschland und andernorts. Gleich folgt ein Bericht aus Berlin zur allgemeinen Lage und danach spreche ich mit unserem Korrespondenten in Bayern, wo sich Markus Söder im Zeichen der Pandemie erneut ins Spiel gebracht hat. Die Europäische Union plant zudem eine Ampel für Reisewarnungen in den Mitgliedstaaten und wir blicken unter anderem nach Bergkarabach, wo die Waffenruhe offenbar größtenteils hält. Nach uns folgt dann um 18.40 Uhr die Sendung Hintergrund. Heute geht es darum, wie Rechtsextreme hierzulande versuchen, Verbände und Vereine unter ihren Einfluss zu bringen. Da ist sie also, die zweite Welle, von der viele bereits im Frühjahr ausgegangen waren. Und das drastische Anschwellen der Corona-Fallzahlen in Deutschland lässt am Horizont das Gespenst des zweiten Lockdowns auftauchen. Etwas, das alle um jeden Preis vermeiden wollen. Nun sind die Fallzahlen zum einen ein Blick in die Vergangenheit, denn diese Infektionen haben ja bereits stattgefunden. Zum anderen wird intensiv getestet, sodass es auch zu mehr Ergebnissen kommt. Beides aber gibt keine Sicherheit für die kommende Zeit. Aus unserem Hauptstadtstudio meldet sich Barbara Schmidt-Matern.
Der Ärger ist Ingrid Hartkes deutlich anzuhören. Völlig unbefriedigend sei es, dass es keine bundeseinheitlichen Regeln im Umgang mit Covid-19 gebe, erklärt die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in der Online-Ausgabe der Passauer Neuen Presse. Im Deutschlandfunk ergänzt Hartkes, das sogenannte Beherbergungsverbot sei unverhältnismäßig.
Es sind so viele juristische Fragen ungeklärt, also auch, ob überhaupt der Hotelier darauf bestehen kann, dass ihm ein Negativtest vorgelegt wird. Und es wäre wichtig, dass wir ab sofort da einen intensiven Dialog haben in den Ländern, die dafür zuständig sind, aber auch auf Bundesebene, um praxistauglichere und rechtssichere Lösungen zu schaffen.
Auch der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Erik Schweizer, bemängelt in den Zeitungen der Funke Mediengruppe unkoordinierte Regelungen bei den Beherbergungsverboten. Der Virologe Christian Drosten empfiehlt unterdessen für den Herbst und Winter mehr einheitliche Regeln in allen Bundesländern, erklärte der Charité-Experte in den Samstagszeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ganz anders der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Andreas Gassen spricht in der Samstagsausgabe der Neuen Osnabrücker Zeitung von einer Regulierungswut, die oft eher kontraproduktiv sei. Eine deutliche Mehrheit von 64% der Deutschen befürwortet hingegen schärfere Schutzmaßnahmen, um Covid-19 unter Kontrolle zu halten, so das Ergebnis im neuesten ZDF-Politbarometer. Ärztinnen und Wissenschaftler richten ihren Blick angesichts steigender Infektionszahlen vor allem auf Risikogruppen und damit auch auf ältere Menschen, von denen sich viele schon seit Monaten einsam und verunsichert fühlen.
Wir sehen jetzt schon leider einen Trend, dass der Altersdurchschnitt der Fälle steigt. Das ist das, was mich besorgt,
sagt Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig im ARD-Fernsehen. Krause gilt als einer der renommiertesten Epidemiologen in Deutschland.
Wir müssen unbedingt versuchen, die älteren Generationen zu schützen, so dass sie trotzdem an der Gesellschaft teilhaben können. Das erfordert viel Kreativität, auch Ressourcen. Es sind ja schon entsprechende Beschlüsse in Vorbereitung, dass dort Testmöglichkeiten eingerichtet werden in den Altersheimen. Das geht in die richtige Richtung. Und in diesem Bereich müssen wir unbedingt noch mehr machen.
Immer mehr PolitikerInnen wenden sich deshalb mit einem deutlichen Appell vor allem an junge Leute. Stuttgarts Stadtoberhaupt Fritz Kuhn von den Grünen, der am Freitag am Oberbürgermeistertreffen mit Angela Merkel teilgenommen hatte, mahnt:
Junge müssen auch den Generationenvertrag gelegentlich erfüllen und der heißt, umsichtig und vorsichtig zu sein im Interesse derer, die vulnerabler sind, qua Alter oder anderen Umständen.
Bei der Kanzlerin rennt der Grünen-Politiker damit offene Türen ein.
Mein Appell gerade auch an jüngere Menschen, die es vielleicht übertrieben finden, wie jetzt in den Städten in das Ausgehen und Feiern eingegriffen wird. Denken auch Sie einmal an das, was Ihnen am wichtigsten ist. Ist es nicht die Gesundheit Ihrer Familie, auch der Großeltern?
Die NRW-Landesregierung in Düsseldorf kündigt unterdessen an, in den Herbstferien kostenlose Tests für Deutschlandreisende aus nordrhein-westfälischen Risikogebieten zu ermöglichen. Auch die Millionenstadt Köln hat die Warnstufe überschritten und zählt nun als Risikogebiet. Die Stadtverwaltung will jetzt verstärkt Maßnahmen vor allem gegen nächtliches Partyvolk einleiten. Fachleute fordern auch deshalb mehr Prävention, weil die Situation in den Krankenhäusern fragil ist. Es fehlt an Pflegepersonal.
Der absolute Knackpunkt in der ganzen Situation ist der Fehler, keine Pflege oder nicht ausreichend Pflegekräfte zu haben.
Warnte Charité-Vorstandsmitglied Ulrich Frey am Freitag in Berlin. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe schlägt in die gleiche Kerbe und fordert einen besseren Corona-Schutz in Kliniken und Heimen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht eine weitere Warnung aus. Vielleicht sollten die Bürger in den Herbstferien nicht groß in der Gegend herumreisen, weder im Inland noch im Ausland und schon gar nicht in Risikogebiete, sagte der Grünen-Politiker im Interview mit der Heilbronner Stimme, dem Mannheimer Morgen und dem Südkurier.
Soweit dieser Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Die zuletzt rasant gestiegenen Corona-Fallzahlen, sie machen vielen Menschen Sorge. Aber sie spielen politisch auch denen in die Hände, die stets als Mahner und Warner aufgetreten sind, wie etwa dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Der nutzte heute seinen Auftritt bei der Landesversammlung der Frauenunion, der ansonsten wohl eher unbeachtet geblieben wäre, für einen Appell an ganz Deutschland. Dabei hat er auch nicht mit Kritik gespart. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke beobachtet für uns schon lange, wie Markus Söder in der Krise agiert. Herr Watzke, was hat Markus Söder heute gesagt?
Er hat eine düstere Warnung ausgesprochen. Er hat vor exponentiellem Wachstum des Coronavirus gewarnt und den Blick in Deutschlands Nachbarländer gelenkt.
In Frankreich, in Spanien. Spanien ist der Notstand verhängt worden jetzt über Madrid. In Paris haben wir die Situation, dass die Krankenhäuser gerade volllaufen. Also es ist genau das Gleiche wie vor einem halben Jahr. Und Achtung, bei uns ist die Entwicklung ähnlich, halt nur zeitversetzt. Also jetzt nicht wieder diese zeitliche Chance, die wir haben, verspielen. Einfach klug und umsichtig bleiben.
Mit diesem zeitlichen Vorsprung spricht Söder auf diesen Effekt an, der bei der ersten Welle in Deutschland für relativ niedrige Todeszahlen gesorgt hat, nämlich dass Deutschland sehr früh reagiert hat, seine Maßnahmen sehr früh begonnen hat. Und das sieht Söder auch als ein Patentrezept bei einer möglichen zweiten Welle an.
Wir wollen einen kompletten zweiten Lockdown verhindern. Wenn wir aber nichts tun und aufpassen, dann läuft es unweigerlich in diese Richtung ein. Deswegen glaube ich, ist da Klugheit, Umsicht und Vorsicht besser. Lieber den ersten Schritt machen, als den letzten Schritt tun müssen.
Was dieser erste Schritt sein könnte, das hat Söder allerdings in dieser Ansprache online nicht gesagt. Man kann natürlich in die Gebiete schauen in Bayern, in denen der Inzidenzwert schon sehr stark gestiegen ist. Dort gibt es beispielsweise eine Maskenpflicht auch draußen, im Zentrum beispielsweise von München. Oder nur 5 Menschen dürfen sich überhaupt noch zusammenfinden. So ist es derzeit in Rosenheim.
Ist denn die Covid-Situation in Bayern überhaupt besser als im Rest Deutschlands, ganz generell?
Also wenn man die 7-Tage-Inzidenz anschaut und bundesweit vergleicht, dann muss man feststellen, Bayern liegt ziemlich genau im Durchschnitt. Der liegt bundesweit bei 24, in Bayern ist er etwas besser bei 23. Wenn man die Großstädte anschaut, speziell München, stellt man fest, da ist die Situation auch nicht besser als in anderen Großstädten. München hatte mal sich ein bisschen erholt, aber ist jetzt wieder auf dem Weg, die 50 zu überschreiten. Also Bayern hat Probleme, beispielsweise in Städten und Landkreisen wie Memmingen, Fürstenfeldbruck, Regen und ganz besonders in Rosenheim. Dort ist aktuell die 7-Tage-Inzidenz bei schwindelerregenden 68 und dort werden auch sehr harte Maßnahmen ergriffen.
Sie sagen es ja, in München im Innenstadtbereich gibt es schon länger die Maskenpflicht. Das kommt nun teilweise auch in anderen Städten. Da ist Deutschland ja so ein bisschen ein Flickenteppich. Es gab ja auch Kritik, unter anderem auch von seinem Parteifreund, von Alexander Dobrindt heute, gerade in großen Städten wie in Berlin. Da blickt man natürlich in den Rest der Republik von Bayern, sage ich mal. Hätte die Disziplin doch stark nachgelassen, bringt man sich da von Bayern dann doch als Bessermacher neu ins Spiel?
Ja, natürlich will Markus Söder auch jetzt am Beginn einer zweiten Welle deutlich machen, er lässt sich als oberster Corona-Bekämpfer in Deutschland von niemandem überholen oder allerhöchstens von der Kanzlerin. Natürlich ist das ein deutliches Auftreten nochmal, um zu sagen, dass der bayerische Weg, das hat Söder heute auch tatsächlich in dieser Konferenz der Frauenunion gesagt, der bayerische Weg werde von anderen kopiert oder sollte kopiert werden, weil er der beste Weg sei. Das hat Söder in den vergangenen Monaten immer schon zum Ausdruck gebracht. Allerdings muss Markus Söder natürlich auch in Bayern aufpassen, dass er weiterhin genügend Rückhalt hat. Als er das Beherbergungsverbot angekündigt hat vor wenigen Tagen für Bayern, da gab es heftigen Gegenwind, beispielsweise vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, der gesagt hat, das sei alles Holterdiepolter und ohne große Vorwarnung eingeführt worden. Also so ganz einfach ist auch für Markus Söder der Rückhalt in Bayern nicht.
Das ist klar deutlich geworden. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Diese Kritik, die heute in Deutschland ja vernommen worden ist von Söder, ist das nicht auch so ein bisschen das Spiel mit der Macht? Schaut her, ich kann Kanzler, auch wenn er eigentlich immer das Gegenteil sagt, vielleicht nur um ein gewisses Pfund innerhalb dieses Wahlkampfs in der Union aufzubauen für sich.
Sicher. Und die Diskussion hat ja gerade auch wieder begonnen mit der Diskussion darüber, ob der Gesundheitsminister Spahn nicht möglicherweise doch CDU-Vorsitzender werden sollte. Und das würde dann den Weg für einen Kanzler, einen möglichen Kanzlerkandidaten Markus Söder freimachen. Ja, diese Diskussion ist im Gange. Sie ist nicht zu trennen. Aber ich will auch nicht so zynisch sein, Markus Söder zu unterstellen, dass sein Kampf gegen Corona in erster Linie ein ins Spiel bringen für die Kanzlerschaft in Deutschland ist.
Michael Watzke, vielen Dank nach München. Schon länger ist Deutschland, wir haben es gerade schon besprochen, in Sachen Corona etwas wie der viel zitierte Flickenteppich. Das Gleiche gilt aber auch auf europäischer Ebene. Paris ist unsicher, sogar ganz Spanien, Italien aber nicht, wohl aber Rumänien. Wer soll da durchblicken, wenn er auf Reisen gehen will oder muss? Die EU will darum ein Ampelsystem etablieren. Aus Brüssel, Michael Schneider.
Rot, Orange oder Grün. Künftig soll die Farbe darüber Auskunft geben, zwischen welchen europäischen Regionen Reisen noch problemlos möglich sind. Gebiete mit wenigen Neuinfektionen und einer ausreichenden Teststrategie sollen so einen grünen Reisekorridor durch Europa bilden. Ziel ist es, die Reisefreiheit möglichst aufrechtzuerhalten. Dafür sollen die Mitgliedsländer einmal wöchentlich vereinheitlichte Daten an das EU-Seuchenschutzzentrum ECDC übermitteln. Weist eine Region über zwei Wochen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf, soll sie in die rote Kategorie fallen. Allerdings soll auch erstmals die Anzahl der Tests und der Anteil positiver Ergebnisse dabei berücksichtigt werden. So soll vermieden werden, dass hohe Testkapazitäten das Ergebnis verzerren. Weist ein Gebiet viele Neuinfektionen auf, aber weniger als 4% der Tests sind positiv, soll der Grenzwert höher angesetzt werden. Damit sind die Anforderungen anspruchsvoller als etwa bei der derzeitigen Risikogebietsliste des Robert-Koch-Instituts. Nicht einigen konnten sich die EU-Botschafter nach 12 Verhandlungsrunden dagegen auf einheitliche Standards bei Quarantäne regeln. Hier kann weiterhin jeder Staat entscheiden, wie mit Reisenden aus Risikogebieten umgegangen wird. Der Beschluss der Botschafter soll formal vom Rat der EU-Europaminister am Dienstag beschlossen werden. Einige Länder, wie etwa Ungarn, setzen aber weiter auf zusätzliche nationale Einschränkungen.
Soweit Michael Schneider, und damit gehen wir einmal weg vom Thema Corona. Es ist gleich 18.23 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Der Konflikt um Bergkarabach erscheint weit entfernt, spielt aber in einer Region, die strategische Bedeutung für Westeuropa, vielleicht sogar für den ganzen Westen hat. Gas und Öl spielen ebenso eine Rolle wie die Tatsache, dass die ehrgeizigen Regionalmächte Türkei und Iran hier an die russische Einflusssphäre rühren. Bei dem 1994 geschlossenen und stets brüchigen Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien waren die Westmächte Frankreich und USA mit am Tisch. Russland war vergleichsweise schwach. Das alles hat sich grundlegend geändert, vor allem weil die USA sich bereits unter Präsident Obama aus vielen Regionen zurückgezogen haben. Über die aktuelle Lage berichtet Paulina Milling.
Wenige Minuten war die Waffenruhe alt, schon warfen sich Armenien und Aserbaidschan gegenseitig vor, sie gebrochen zu haben. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie Militärs eine Rakete starten lassen. Auch Artillerie und Kampfdrohnen sollen im Einsatz gewesen sein. Die nicht anerkannte Republik Bergkarabach erklärte, die Stadt Hadrut im Süden der Region und die Hauptstadt Stepanakert seien beschossen worden. Eine unabhängige Bestätigung für diese Vorwürfe gibt es bisher nicht. Doch an der Kontaktlinie, sie ist knappe 180 Kilometer lang, scheint die Waffenruhe größtenteils zu halten. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev erklärte: Ich denke, die militärische Auseinandersetzung oder zumindest ihr erster Teil ist beendet. Wir sind zur politischen Regulierung übergegangen. Das soll sicherstellen, dass wir zum Ende gelangen, also dass wir das bekommen, was uns rechtmäßig gehört. Damit meint Aliyev das Territorium von Bergkarabach. Völkerrechtlich gehört es zu Aserbaidschan. Die überwiegend armenischstämmige Bevölkerung hat dort jedoch eine eigene Republik ausgerufen. Sie ist international nicht anerkannt, wird aber von Armenien unterstützt, auch militärisch. Der Konflikt ist vor knapp 2 Wochen wieder aufgeflammt. Die Kämpfe sind in dieser Zeit immer intensiver geworden. Es gab heftige Gefechte, die Bergkarabach seit 30 Jahren so nicht mehr erlebt hatte. Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan betonte, die Lage für die Menschen vor Ort sei sehr schwierig. Die Zivilbevölkerung von Bergkarabach ist in Gefahr. Es gibt viele Tote und Verwundete. Besonders betroffen war die Hauptstadt Stepanakert. Die Menschen in Bergkarabach stehen vor einer humanitären Katastrophe. In den betroffenen Städten und Siedlungen gibt es nur unregelmäßig Strom und Gas. Auch die Internetverbindung ist instabil, berichten Betroffene. Der in Moskau ausgehandelte Waffenstillstand soll einen Gefangenenaustausch ermöglichen. Die Körper gefallener Soldaten sollen in ihre Heimat übergeben werden. Die Feuerpause bedeutet aber auch etwas Ruhe für die Einwohner. Aserbaidschans Präsident Aliyev: Der wichtigste Faktor dafür, dass die Waffenruhe hält, ist, dass Armenien sich damit abfinden muss, dass diese Gebiete Aserbaidschan gehören. Dass Armenien sie nie wiedersehen und auch keine Versuche unternehmen wird, sie mit militärischen Mitteln zurückzuerobern. Mit der Waffenruhe sollen die Konfliktparteien auch die Verhandlungen zu Bergkarabach wieder aufnehmen. Die Minsker Gruppe der OSZE wird vermitteln, unter dem Vorsitz der USA, Russlands und Frankreichs.
Soweit Paulina Milling, und mit dem Karabach-Konflikt befasst sich auch unser Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Wir schauen kurz in unser Nachbarland Tschechien. Dort hat die liberal-konservative Opposition die Senatswahlen für sich entscheiden können. Peter Lange informiert.
27 von 81 Sitzen wurden bei den Teilwahlen zum tschechischen Senat vergeben. Nach der Stichwahl gestern und heute steht die liberale STAN, die Partei der Bürgermeister und Unabhängigen, als eindeutige Siegerin fest. Sie gewann 11 Sitze. Hinter ihr folgten die Christdemokraten und die konservativen Bürgerdemokraten. Die Opposition insgesamt sicherte sich 26 Mandate. Nur die ANO von Ministerpräsident Babiš konnte ein Mandat behaupten. Hauptverlierer sind jedoch die Sozialdemokraten. Die ČSSD, der Juniorpartner in der Minderheitsregierung von Andrej Babiš, hatte bei dieser Teilwahl 10 Senatssitze zu verteidigen. Es gelang ihr in keinem einzigen. Das Regierungslager verliert damit im Oberhaus des tschechischen Parlaments weiter an Boden. ANO und ČSSD haben gemeinsam nur noch 9 Sitze. Die Wahlbeteiligung war, wie auch bei der letzten Stichwahl, extrem niedrig. Sie lag bei knapp 17%.
Aus Prag berichtete Peter Lange, und wir bleiben beim Thema Wahlen, blicken über den großen Teich nach Washington. Den Wahlkampfmodus hat Donald Trump trotz seiner Corona-Infektion eigentlich nie verlassen. Twittern, Videos senden, das Krankenhaus für ein präsidentielles Winken an die Fans verlassen. Eigentlich konnte man gar nicht erwarten, dass Trump das Bett richtig hütet. Da er jetzt noch nicht unter das Volk darf und will, geht der Wahlkampf heute eben im Weißen Haus weiter. Aus Washington, Claudia Sarre.
Ist der US-Präsident noch ansteckend oder nicht? Diese Frage wurde bislang noch nicht beantwortet. Trotzdem will Präsident Trump keine Zeit verlieren und so schnell wie möglich zum Wahlkampf zurückkehren. Für heute wurden rund 2000 Gäste in den Garten des Weißen Hauses eingeladen. Trump will von einem Balkon aus zu ihnen sprechen. Nachdem sich eine Veranstaltung im Weißen Haus vor rund 2 Wochen zu einem sogenannten Superspreader-Event entwickelt hatte, bei der sich zahlreiche Personen mit Covid-19 ansteckten, müssen diesmal alle Besucher eine Maske tragen, einen Fragebogen ausfüllen und ihre Temperatur messen lassen. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, bezeichnete Trumps schnelle Rückkehr zu öffentlichen Auftritten als rücksichtslos. Bei einem aufgezeichneten Fernsehinterview auf Fox News sagte der Präsident gestern, es ginge ihm gut und er bekäme auch keine Medikamente mehr. Für Montagabend plant Trump einen Wahlkampfauftritt in Florida, einem der wichtigsten Bundesstaaten für die bevorstehende Wahl. Trump liegt in den nationalen Umfragen hinter Biden, auch im Bundesstaat Florida, den er 2016 gewonnen hat.
Donald Trump, Corona und der Wahlkampf. Claudia Sarre war das. Afrika kommt entgegen vielen früheren Befürchtungen geradezu glimpflich durch die Corona-Krise. Nur in Südafrika und Marokko liegen die Fallzahlen höher als auf dem restlichen Kontinent. Ein Grund dafür mag sein, dass die afrikanischen Staaten aufgrund ihrer meist wirtschaftlichen Schwäche eben nicht Teil jener Globalisierung sind, die zu Beginn des Jahres für eine rasche Ausbreitung des Virus vor allem auf der Nordhalbkugel sorgte. Dennoch sind auch dort Massenveranstaltungen riskant, wie unsere Afrika-Korrespondentin Dunja Sadaki in ihrer Reportage über ein Pilgerfest aus dem Senegal schildert.
Die Gläubigen strömen zur Moschee nach Touba, ins Mekka Westafrikas, die heilige Stadt der muslimischen Moridenbruderschaft. Es ist Pilgerfahrt, der Grand Magal. Touba ist keine gewöhnliche Stadt im westafrikanischen Senegal, gebaut und gegründet von Moriden vor über 130 Jahren. Sie gilt als heilig. Alkohol und Rauchen sind in der Öffentlichkeit strikt verboten. Frauen in Hosen werden hier nicht gern gesehen, Homosexuelle schon gar nicht. Es gibt kaum Polizei, aber dafür viele Sittenwächter, die nach dem Rechten sehen. Touba funktioniert nach eigenen Regeln, auch in Corona-Zeiten. Wir folgen den Anweisungen unseres Kalifen. Maske tragen und für Gebete diszipliniert anstellen. Es gibt keine Veränderung. Ich würde sogar sagen, es gibt mehr Menschen als im letzten Jahr. Das sagt Malik Niani. Er arbeitet in der Moschee. Vor dem Grenzzaun der Moschee stehen Wächter in grünen Leibchen, kontrollieren die zahlreichen Gläubigen, die alle eine Maske tragen müssen. Sie verteilen Handgel und Papiertüten für Schuhe. Trotzdem, der weitläufige Platz vor der Moschee, verlegt mit kostbarem weißen Carrara-Marmor, ist proppenvoll. Auf den ersten Blick keine Spur von Abstand halten. Die gläubige Moridin De Diop Ndaya hat trotzdem keine Angst, sich anzustecken. Was für ein Glück. Wir sind es gewohnt zu sagen, dass der Begründer unserer Bruderschaft immer eine Lösung hat. Wir haben schon befürchtet, dass der Magal nicht stattfinden würde. Aber die Gläubigen sind in Scharen gekommen. Es ist fast kein Platz. Dabei wurden in diesem Jahr deutlich weniger Gläubige erwartet als in den Jahren zuvor. Sonst kommen Millionen Menschen aus dem Senegal und von außerhalb. Die Magal-Pilgerschaft der Moridenbruderschaft ist das erste Großereignis, das seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März stattfinden darf. Das könnte nicht zuletzt auch daran liegen, dass die Moridenbruderschaft sich mit Touba ein wichtiges und erfolgreiches Wirtschaftsimperium aufgebaut hat, das politisch Gewicht hat im Senegal. Senegals Spitzenpolitiker huldigen dem Generalkalifen regelmäßig vor wichtigen Wahlen. Angesichts des Grand Magal macht sich Mediziner Abdoulaye Boussou Sorgen. Er ist Direktor der Notrufzentrale des Gesundheitsministeriums. Wir haben sogenannte Schnelltests eingerichtet, mit denen Menschen mit Symptomen in 8 Minuten feststellen können, ob sie positiv sind oder nicht. Wir befürchten, dass wir nach dem Magal in Touba weitere Fälle haben werden. Aber wir müssen das gut analysieren, uns die nächsten 10 Tage angucken, wie sich die Fallzahlen in anderen Regionen Senegals entwickeln. Senegal ist krisenerprobt. Nicht zuletzt durch das tödliche Ebola-Virus, das zwischen 2014 und 2016 rund 11.000 Menschen in Westafrika das Leben gekostet hat. Deswegen wurde bei Ausbruch der Corona-Pandemie im März schnell reagiert. Die Zahl der Intensivbetten und Testkapazitäten wurden hochgeschraubt, Grenzen geschlossen. Bis Ende des Jahres will das Institut Pasteur in der Hauptstadt Dakar ein Heimtestkit auf den Markt bringen. Für einen US-Dollar sollen so in wenigen Minuten Ergebnisse verfügbar sein. Bislang wurde Senegal für sein Handeln in der Pandemie gelobt. Das rund 16 Millionen Einwohnerland verzeichnet bislang über 15.000 Infektionen und mehr als 300 Tote. Doch wie viele westafrikanische Staaten konnte auch der Senegal einen langen, harten Lockdown wirtschaftlich nicht durchhalten. Nach dem Grand Magal in Touba steht Ende Oktober ein weiteres religiöses Großfest einer anderen Bruderschaft an. Experten befürchten, dass diese Massenevents zu Superspreader-Ereignissen in Westafrika werden könnten.
Dunja Sadaki war das. Wir blicken noch einmal nach Deutschland. Nach der Räumung des besetzten Hauses in der Liebigstraße 34 in Berlin kam es in der vergangenen Nacht zu einer gewaltsamen Demonstration. Heute zog die Berliner Polizei eine Bilanz. Es meldet sich Oliver Schosch.
Die Demonstration mit bis zu 1700 Teilnehmern verlief vom Montbijou-Park am Hackischen Markt gut 3 Kilometer weit bis zur Eberswalder Straße im Stadtteil Prenzlauer Berg. Krawalle gab es vor allem auf der ersten Hälfte der Strecke bis zum Rosa-Luxemburg-Platz. Die Polizei spricht von mindestens 12 Fahrzeugen, die in Brand gesteckt wurden und von einer Vielzahl von eingeschlagenen Autofensterscheiben und Schaufensterscheiben anliegender Geschäfte. Auch Polizisten wurden mit Böllern, Flaschen und Pflastersteinen beworfen. Dabei wurden 7 Einsatzkräfte verletzt. Festgenommen wurden 34 Personen, einige nur vorläufig. 37 Strafermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Demonstration richtete sich gegen die Räumung des linksradikalen Wohnprojekts Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain. Bei der Räumung am Freitagvormittag mussten die Polizisten unter anderem Motorsägen, Trennschleifer, Hub- und Zugwerkzeuge einsetzen, um sich Zugang zum verbarrikadierten Haus zu verschaffen. Dann wurden 57 Personen aus dem Gebäude geführt.
Oliver Schosch war das. Und trotz hoher Corona-Infektionszahlen in Paris, die Veranstalter der French Open haben es geschafft, das Turnier ohne größere Probleme zu veranstalten. Heute hat das Finale der Frauen stattgefunden. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, wer hat gewonnen?
Eine erst 19-jährige, Iga Świątek aus Polen, eine der großen Überraschungen dieses Turniers, denn ihre beste Platzierung in der Weltrangliste vor diesem Turnier ist der Rang 48 gewesen. In den vergangenen Tagen hat sie dann aber eine Spielerin nach der anderen glatt in 2 Sätzen geschlagen, bis sie heute ihren großen Moment erleben durfte, den Guido Ringel beschreibt.
Erst den Schläger fallen lassen nach dem Matchball, dann in die Knie gehen und dann die Arme nach oben reißen. Schließlich noch Tränen, während sie ihren Trainer und den Physiotherapeuten umarmt. Unvergessliche Momente für Iga Świątek aus Polen, die ihren ersten Grand-Slam-Titel gewinnt mit einem schnellen 6:4 und 6:1 gegen Sofia Kenin. Die US-Amerikanerin war die Favoritin, auch weil sie in diesem Jahr schon die Australian Open gewonnen hatte. Aber Świątek war heute die bissigere Spielerin. Sie wird auch das Biest genannt und war am Samstag in der Sonne von Paris in der Lage, sich den Pokal zu krallen. Mit aggressivem Tennis, nicht immer fehlerfrei, aber druckvoll genug, um als erste Polin einen Grand-Slam-Titel einzufahren.
Und im Moment kämpfen Andreas Mies und Kevin Krawitz im Doppel um ihre Titelverteidigung. Gegen Marte Pavic und Bruno Suarez haben sie den ersten Satz bereits gewonnen. Dreimal in Folge hat die deutsche Fußballnationalmannschaft eine Führung aus der Hand gegeben, zuletzt beim 3:3 gegen die Türkei am Mittwoch. Anders als bei diesem Testspiel setzt Bundestrainer Joachim Löw aber heute Abend beim Nations League-Spiel in der Ukraine auf altbewährte Kräfte. Holger Dahl blickt voraus.
Es spricht einiges dafür, dass die DFB-Auswahl heute Abend ihren ersten Länderspielsieg des Jahres feiern kann. Anders als zuletzt im Test gegen die Türkei schickt Bundestrainer Joachim Löw seine aktuell bestmögliche Mannschaft auf den Platz. Außerdem hat der Gegner große Personalsorgen. 6 ukrainische Spieler sind an Corona erkrankt, weitere 8 fehlen verletzt. Rund 20.000 Zuschauer werden das Spiel in Kiew im Stadion verfolgen. Und das, obwohl die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in der Ukraine zuletzt mit über 5.000 Fällen pro Tag stark angestiegen ist.
Und das Länderspiel im Risikogebiet beginnt um 20.45 Uhr. Die Formel 1 ist zurück am Nürburgring. 7 Jahre nach dem letzten Rennen in der Eifel findet an diesem Wochenende mal wieder ein Grand Prix statt. Gestern sind alle Trainings wegen Nebel ausgefallen. Heute hat die Sonne geschienen, besonders für Valtteri Bottas. Jens Wolters.
Wieder mal ein Mercedes-Duell an der Spitze des Fahrerfeldes. Der Finne Valtteri Bottas dabei einen Tick schneller und deshalb im Rennen auf Startplatz 1. WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton schräg dahinter auf 2. Das erste nicht-silberne Auto gehört dann Red Bull-Mann Max Verstappen auf Startplatz 3. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel schaffte es nicht in den letzten Teil des Qualifyings und wurde nur 11. Zu einem spontanen Einsatz kam dagegen Nico Hülkenberg als Pilot auf Abruf in dieser Saison. Er ersetzte den Kanadier Lance Stroll im Team Racing Point. Hülkenberg landete im Qualifying aber nur auf dem letzten Platz. Jens Wolters, Sportredaktion. Aus der Sportredaktion Jens Wolters.
Sie hatten mit die längste Pause wegen Corona die Ruderinnen und Ruderer. Denn als sich im März das Virus ausgebreitet hat, da hatte die Saison für sie noch gar nicht begonnen. Und so ist die EM an diesem Wochenende in Posen der erste und einzige große Wettkampf in diesem Jahr. Und die Deutschen sind auf Kurs mit mehr oder weniger großen Schwierigkeiten, wie Jan Dittjogait berichtet.
Da musste Oliver Zeitler erstmal ordentlich durchpusten. Denn um ein Haar hätte der aktuelle Weltmeister im Männereiner bei dieser EM den Endlauf verpasst. Erst auf den letzten Metern konnte sich der 24 Jahre alte Münchner in seinem Halbfinallauf noch auf Platz 3 schieben. Das hat gerade noch so gereicht.
Das Rennen lief nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte.
Ja.
Morgen habe ich nochmal die Chance, den Kahn aus dem Dreck zu ziehen und darauf kommt es jetzt an. Letzten Endes zählt nur das Finale.
Diese EM auf dem Maltasee in Posen bleibt eine Wundertüte, denn es ist die einzige internationale Regatta in diesem so ungewöhnlichen Jahr. Aber das bietet auch Platz für Überraschungen. Und so eine ist Pia Greiten. Die 23-Jährige vom Osnabrücker Ruderverein überzeugt im Frauen-Einer mit Siegen im Vorlauf und dann auch im Halbfinale. Damit gehört sie urplötzlich zum Kreis der Favoritinnen.
Klar, ich bin hier irgendwie als Unbekannte hergekommen, habe jetzt meine ersten beiden Rennen gewonnen. Darüber freue ich mich auch. Morgen ist aber ein neuer Tag. Schauen wir mal, wozu es reicht. Also wichtig ist, dass ich mein Rennen abrufe und ich am Ende zufrieden da über die Ziellinie fahren kann.
Der Deutsche Ruderverband kann sich über 9 Finalteilnahmen in den 14 olympischen Klassen freuen. Zu den ganz heißen Medaillenkandidaten zählt dann auch der Deutschlandachter.
Aus Posen Jan Dittjogeit und mehr Sport gibt es dann gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Danke, Maximilian Rieger. Damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war für Sie Detlef Karg. Ich danke für Ihr Interesse.